Himmlischer Vater, danke für dein Dasein, für deine Kraft und Allmacht, für dein Reich, das du am Aufbauen bist. Danke für deine Geduld und Liebe und Treue zu uns. Danke für dein Sterben am Kreuz, für die Gemeinschaft, die wir mit dir dürfen haben. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist anwesend bist und zu uns wirst reden heute Morgen. Dass du ein Gott bist, der redet, der Herz berührt, der uns kennt und gleich liebt, der das Beste für uns will. Ich danke für die unglaubliche Liebe, die du uns gegenüber hast, für die Möglichkeit, die wir hier so dürfen, zusammenzukommen in deinem Namen und uns von dir zu bewegen. Lob und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron hockt und dem Lamm Gottes für immer und ewig. Amen. Ich nehme es gerade am Anfang vorweg, was ich eigentlich heute Morgen weitergeben möchte. Es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Wir leben gleichzeitig in beiden von diesen Welten. Und beide Welten sind extrem real. So grundsätzlich und einfach wird es heute Morgen. So einfach und grundlegend die Aussagen sind, so schwer tun wir uns viel damit. Wir verlassen uns viel zu stark häufig auf unsere fünf Sinne und vergessen dabei, dass es mehr gibt als das, was wir sehen und schmecken und hören und ausprobieren und anrühren oder messen. Ich rede jetzt nicht unbedingt von Radio und Telefonsignal oder von kosmischer Strahlung, die uns ja im Moment auch überflutet, gerade jetzt. Das kann man heutzutage so messen. Ich rede von Sachen, von Wesen, die man nicht unbedingt sehen können und messen. Die man auch nicht unbedingt verstehen oder hören. Glaubst du daran, dass du gerade jetzt, in diesem Moment, in einer Fülle, in einer riesigen Welt von so unsichtbaren Wesen und Mächten dich gerade befindest, wo es mehr gibt als der Stuhl, wo du drauf hockst? Die Bibel lässt keinen Zweifel an der unsichtbaren Welt, dass sie existiert. Und ich würde gerne, das ist ein rechter Teil heute Morgen, vor der Predigt einfach so Beispiele durchgehen, für uns das ins Gedächtnis zu rufen, aus wie bewiesen haben von der Bibel her. Ich will nicht selber grosse Worte machen, wir lassen Bibeltexte reden. 2. Mose 13, 21 bis 22. Während der Wanderung ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Jeden Tag war die Wolkensäule an der Spitze des Zuges und jede Nacht die Feuersäule. Gott ist der Herrscher vor unsichtbaren und vor sichtbaren Welt. Und Gott selber würde klar dieser unsichtbaren Welt zuschreiben, die existiert. Das macht uns auch nicht Mühe. Natürlich existiert Gott. Und in diesem Beispiel merkt man schon gut, dass vielleicht unsichtbar nicht so ganz das richtige Wort ist. Aber wir sagen häufig die sichtbare und die unsichtbare Welt. Aber es gibt natürlich viele Beispiele. Und einige von denen, die ich lese, sind auch solche, die aus der unsichtbaren Welt etwas in die sichtbare durchdringt. Gott ist dem Volk Israel vorausgegangen und das haben sie gesehen, sichtbar in einer Wolkensäule oder in einer Feuersäule. Aber das war nicht einfach von einem Feuer eine Wolkensäule, das wissen wir. Das hat einen Einfluss, das ist geworden, die Säule aus der unsichtbaren Welt. Gott ist ihnen vorausgegangen, sichtbar dass sie eine Leitung hatte durch die Wüste. Also unsichtbar müssen wir vielleicht mit Vorsicht genießen, aber ich brauche die Worte, dass wir wissen, wir reden von diesen zwei Welten. Hiob 1, 6 bis 12. Eines Tages kamen die Gottessöhne zur himmlischen Ratsversammlung und jeder stellte sich an seinen Platz vor dem Herrn. Unter ihnen war auch der Satan. Der Herr fragte ihn: Was hast denn du gemacht? Ich habe die Erde kreuz und quer durchstreift, antwortete der Satan. Der Herr fragte ihn: Hast du auch meinen Diener Hiob gesehen? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Er ist ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nimmt Gott ernst und hält sich von allem Bösen fern. Wie schön, wenn man das von jemandem sagen kann. Der Satan entgegnete: Würde er dir gehorchen, wenn es sich für ihn nicht lohnte? Du hast ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz vor jedem Schaden bewahrt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt, und sein Vieh füllt das ganze Land. Taste doch einmal seinen Besitz an, wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht. Da sagte der Herr zu Satan: Gut, alles, was er besitzt, gebe ich in deine Gewalt. Aber ihn selbst darfst du nicht antasten. Danach verließ der Satan die Ratsversammlung. Wir wissen, was daraus ist worden, wahrscheinlich. Es sind viele so Wirkungen von der Unsichtbaren in die sichtbare Welt passiert, zu Schaden vom Hiob. Aber Gott hat recht gehabt mit dieser Wette oder dem Kampf quasi mit dem Satan, und er ist herausgefordert. Der Hiob hat ihn nicht öffentlich verflucht, er ist ihm treu geblieben, trotz allem, was ihm widerfahren ist. Aber auch ganz klar Beschreibungen aus der unsichtbaren Welt, die wir jetzt gehört. Der Daniel, ein grosser Prophet aus dem Alten Testament, hat Visionen gehabt, hat Sachen gesehen, die ihm Gott wollte zeigen, von der Zukunft, manchmal von der weiten, fernen Zukunft. Und da gibt es auch ganz eine spannende Geschichte drin, wo man merkt, was abgeht in der unsichtbaren Welt, wo wir eigentlich nichts einfach so merken mit unseren fünf Sinnen davon. Ich lese aus Daniel 10, 2 bis 11. Damals trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang über das Schicksal meines Volkes. 3 Wochen. Ich aß die ganze Zeit über kein Fleisch und keine wohlschmeckenden Speisen, trank keinen Wein und pflegte mein Gesicht und mein Haar nicht mit Öl. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am Ufer des Tigris, und als ich aufblickte, sah ich einen Mann in einem leinenen Gewand mit goldenem Gürtel. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein. Sein Gesicht leuchtete wie der Blitz und seine Augen brannten wie Flammen. Seine Arme und Beine glänzten wie polierte Bronze und seine Stimme klang wie das Rufen einer vielstimmigen Menschenmenge. Nur ich allein sah diese Erscheinung. Meine Begleiter sahen nichts, doch packte sie ein großer Schrecken. Sie liefen davon und versteckten sich. Ich blieb allein zurück. Beim Anblick der gewaltigen Erscheinung verließ mich alle Kraft und das Blut wich aus meinem Gesicht. Der Mann begann zu sprechen, und kaum waren die ersten Worte an mein Ohr gedrungen, da stürzte ich ohnmächtig zu Boden und blieb mit dem Gesicht zur Erde liegen. Sogleich griff eine Hand nach mir und zog mich hoch, so dass ich mich auf die Knie aufrichten und mit Händen aufstützen konnte. Der Mann sagte zu mir: Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und gib Acht auf das, was ich dir zu sagen habe. Gott hat mich zu dir gesandt. Zitternd stand ich auf und er sagte zu mir: Hab keine Angst, Daniel. Du hast dich vor deinem Gott gebeugt um Einsicht in seinen verborgenen Plan zu erhalten. Und schon am ersten Tag, als du damit begannst, hat er dein Gebet erhört. So lange bin ich schon unterwegs, aber der Engelfürst des Perserreiches trat mir in den Weg und hat mich 21 Tage lang aufgehalten. Dann kam Michael, einer der höchsten Engelsfürsten, mir zu Hilfe, so dass ich mich dort losmachen konnte. Nun bin ich hier, um dir zu sagen, wie es deinem Volk am Ende der Zeit ergehen wird. Denn auch diese Vision handelt von einer fernen Zukunft. Als er das sagte, schlug ich die Augen zu Boden und konnte kein Wort herausbringen. Da rührte er, der aussah wie ein Mensch, meine Lippen, und ich konnte wieder reden. Ich sagte zu ihm, mein Herr, als ich dich in meiner Vision erblickte, überfielen mich heftige Schmerzen und nahmen mir alle Kraft. Wie kann ich, kleiner Mensch, mit einem so mächtigen Engel sprechen? Der Atem stockt mir und alle Kraft hat mich verlassen. Da berührte er, der aussah wie ein Mensch, mich noch einmal und stärkte mich. Dann sagte er zu mir, hab keine Angst, Gott liebt dich. Frieden sei mit dir, sei stark und mutig. Ich fühlte mich so gestärkt, dass ich sagte, rede jetzt, du hast mir die Kraft gegeben, dich anzuhören. Er erwiderte, weißt du nun, warum ich zu dir gekommen bin? Ich will dir offenbaren, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Wenn ich dich verlasse, muss ich wieder mit dem Engelfürsten des Perserreiches kämpfen, und wenn ich den besiegt habe, muss ich gegen den Engelfürsten der Griechen antreten. Niemand steht mir gegen sie bei, außer Michael, dem Engelfürsten eures Volkes, so wie auch ich ihm beistand im ersten Regierungsjahr des Mederkönigs Darius. Das ist gewaltig, was da abgeht. Alles außerhalb von dem, was wir im Griff haben, wo wir uns darauf verlassen, wo wir so häufig darauf fokussiert sind. Und ich finde es auch interessant, gerade bei diesem Bibeltext, so einen Grund zu sehen, was manchmal eine Gebetserhörung einfach warten lässt. Wir beten und denken gar nicht daran, dass da irgendwie etwas noch bremsen unterwegs. Der Daniel hat betet und am ersten Tag ist er erhört worden. 21 Tage lang ist die Antwort von Gott aufgehalten worden durch Sachen aus der unsichtbaren Welt. Gewaltig. Ein ganz anderer Kontext aus dem Neuen Testament, wo Jesus ist als Mensch auf dieser Welt war und der Lukas im Evangelium erzählt. Lukas 7, 6 bis 8. Nachdem Jesus das alles vor den Ohren des versammelten Volkes gesagt und seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapharnaum. Dort lebte ein Hauptmann, ein Nichtjude. Er hatte einen Diener, den er sehr schätzte, der war sehr krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige von den jüdischen Ortsvorstehern zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer kamen zu Jesus und baten ihn dringend. Der Mann ist es wert, dass du ihm hilfst. Er liebt unser Volk, er hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus ging mit ihnen. Als er nicht mehr weit vom Haus entfernt war, schickte der Hauptmann ihm Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich doch nicht. Ich weiß, dass ich dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn. Er drehte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte: Wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Als die Boten des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, war der Diener gesund. Am Hauptmann war es klar, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Jesus, der Heiler, den er vor ihm gehört hat, der so Wunder machen kann, war ja gar nicht bei ihm. Der Hauptmann wusste, dass das da mehr herum ist, als das, was er sieht und begreift. Dass Jesus, auch wenn er gar nicht dort ist, kann Wunder tun und kann Heilung scheichen, Krankheiten auslöschen. Das ist Rechnen mit der unsichtbaren Welt. Ein Vertrauen, das ich behaupte, uns fehlt es häufig. Zweiter Korinther 4, 17 bis 18. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Du weißt wahrscheinlich, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Im Kopf. Und sonst ist es hoffentlich jetzt glaubwürdig rübergekommen. Das waren nicht meine Texte. Das war ein Auszug von der Bibel. Es gibt viel mehr natürlich solche Bibelstellen, die genau auf das herzielen. Auf die unsichtbare Welt. Aber wie ist deine Haltung gegenüber dieser unsichtbaren Welt? Heute. Ich behaupte, dass wir uns viel selber auf dem Schlauch stehen, wenn es darum geht, die unsichtbare Welt als Realität zu erkennen und zu nehmen. Unsere Konzentration auf das, was wir sehen und schmecken und anrühren und messen oder verstehen und kontrollieren, das verhindert und erschwert uns der Glauben an die unsichtbare Welt. Denkst du logisch? Hast du Mühe, etwas anzunehmen, das man nicht wissenschaftlich hat belegt? Ja, ich bin auch so ein Kandidat, ich weiß es. Empfingst du Menschen, die Engel oder Dämonen glauben, als extrem? Suchst du zuerst nach logischen, vernünftigen und natürlichen Gründen für die Ursache von einem Problem, wo du damit konfrontiert bist im Leben, bevor du den Heiligen Geist nach Weisheit und Verständnis fragst? Verlierst du viel der Glaubensmut, weil du die Kraft von Gott gäng wieder unterschätzt? Suchst du eher weniger nach geistlichen Gründen für natürliche Probleme? Beziehungsprobleme, Krankheiten, finanzielle Engpässe und solche Sachen. Hast du Mühe zu glauben, dass die unsichtbare Welt genauso real ist wie unsere sichtbare Welt? Bist du der Meinung, dass du nur das Wort Bibel musst verstehen und glauben, und der übernatürliche Bereich ist dann auch schon eben der Gottes Angelegenheit. Ich behaupte, dass wir uns fahrlässig benehmen, wenn wir uns bewusst gegen die unsichtbare Realität stellen. Die Erfüllung der Zeit, das neue herrliche Reich von Gott, die Kraft der Nachfolger von Jesus Christus, Der Heilige Geist mit seiner übernatürlichen, unbeschreiblichen Kraft. All das gehört zur unsichtbaren Welt. Unsere Freiheit als Nachfolger von Jesus Christus liegt in der unsichtbaren Welt. Als neugeborene Geistmenschen sind wir vor allem Bürger von der unsichtbaren, neuen, herrlichen Welt vom Reich von Gott, wo er schon jetzt am Aufbau ist. Dort wohnt unser Herr, unser Erlöser, der König von allen Königen. Vielleicht ist es an der Zeit, deine Haltung noch einmal oder neu zu hinterfragen, die du hast gegenüber der unsichtbaren Welt. Vielleicht ist es an der Zeit, in der Bibel anzuforschen, was wir eigentlich verlieren, wenn wir uns an dem festhalten, was wir kontrollieren können. Und vielleicht denkst du, ja, aber wie soll ich denn mit dieser unsichtbaren Welt genau umgehen? Ich bin überfordert. Gott ist schon gut, er ist schon in dieser unsichtbaren Welt. Du ja noch gern, aber all die Mächte und die Kräfte und die Sachen, die es sonst dort noch gibt, die halt auch dazugehören. Wie gehen wir mit dem um? Das macht mir Angst. Auch hier denke ich, ist wieder einmal mehr die Lösung, lassen gehen. Ich lese aus Epheser 6. Ihr kennt das wahrscheinlich. Nur noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über der Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den das Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. So einfach, in Anführungszeichen, ist der Kampf gegen die bösen Mächte vor unsichtbaren Welt. So einfach, wenn wir davon abgesehen, ihn selber zu führen und zu kontrollieren und zu beherrschen. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Wir werden nie von ihm alleine gelassen. Nie. Also rüste und trainiere mit diesen Waffen von Gott. Bis wahr. Bis gerecht. Bis bereit, die gute Nachricht weiterzutragen. Glaub an die Kraft von unserem Herr. Dank Gott dafür, dass er dich rettet. Greif zum Wort Gottes. Amen. So soll es sein.